Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute werden wir euer Android befreien. Wir werden über den neuen Kindle Paperwhite sprechen und euch Hilfe bei Windows und PC-Pannen geben. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt und herzlich willkommen hier mal wieder im CT-Uplink-Keller. Mein Name ist Hannes Schirulla, wir sprechen heute nochmal über die CT15 und vor allem über die beiden Titelthemen und mit mir dabei sind
Achim Bartschok aus dem Mobilressort.
Mensch, ja, da sehen wir uns auch manchmal auch.
Ja. Und Daniel Berger aus dem Internetressort oder jetzt auch Mobilressort.
Wir wurden nämlich gerade zusammengelegt.
Ja. Und Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort.
Ja, schön, dass ihr da seid. So, letztes Mal haben wir die Themen, die großen hier drauf, ein bisschen vernachlässigt. Deswegen werden wir die nochmal heute in den Fokus nehmen und fangen auch mit dem unteren erstmal an. Android Tuning steht jetzt da drauf. Da haben wir lange drüber diskutiert, ob es nun Tuning oder Befreien ist oder was auch immer. Wir haben nämlich zusammen an dem Artikel gearbeitet. Worum ging es, Achim?
Ja, wir haben, also erstmal total cool, ich bin wieder da. Ich bin seit 3 Wochen nicht mehr im Uplink gewesen, glaube ich.
Ja, diesmal war es nicht zu verhindern.
Ja, wir haben eine Strecke gemacht zum Thema, zum Thema, wie kann ich aus einem Android-Gerät ein bisschen mehr rausholen. Und zwar jetzt nicht einfach nur so irgendwie Tricks zum, Batterie sparen oder so, sondern mal wirklich ein bisschen mehr ins Eingemachte zu gehen. Und zwar, indem man die Geräte routet oder eben gleich ein komplett anderes Android drauf spielt und damit eben Funktionen bekommt, die man sonst mit seinem Gerät normalerweise nicht hat.
Vielleicht kannst du da gleich mal ansetzen. Also wir hatten ja Artikel über das Flashen und Custom-ROMs und der andere Teil war ja Routing, das Routen, wie auch immer, eingedeutscht. Was ist denn der Unterschied überhaupt?
Ja, also grundsätzlich ist es einfach so, dass Routen erstmal nur heißt, dass man sich auf einem auf seinem Android-Gerät oder also generell, aber jetzt bei unserem speziellen Fall beim Android-Gerät, sich quasi einen Zugriff auf eine Ebene schafft, wo man normal nicht rankommt. Das heißt, man kann zum Beispiel System-Apps entfernen, man kann all die Sachen oder viele der Sachen machen, die einem der Hersteller quasi erstmal verbietet oder Google verbietet, weil die halt sagen, dadurch, auch zu Recht zum Teil, dadurch kann das Gerät kann es Schwierigkeiten geben, aber auch einfach, man will nicht, dass die eigenen Apps, die eigenen Dinge, die da drauf haben, dass man die da einfach deaktivieren kann.
Ja, früher war es noch irgendwie eine Diskussion, kann ich mich daran erinnern, wo dann alle mit Android angefangen haben und dass das doch nicht so offen sei wie Windows und so weiter. Mittlerweile nimmt man es einfach hin, ne?
Genau, das ist auch eigentlich ein Mythos. Also Android, es gibt Teile von Android sind Open Source und Teile von Android sind offen. Das hat sich allerdings auch in der Zeit verändert und man nimmt schon wahr, dass Google diesen Teil, der eigentlich offen ist, immer weniger selber pflegt, immer weniger, ich würde sagen, Energie da reinsteckt, weil denen geht es natürlich darum, die wollen ihren eigenen Shop da auch drauf haben, die wollen ihre eigenen Dienste, Cloud-Dienste dort drauf haben. Die sind eben dann die Google-Apps, die auf einem Android-Telefon sind, die sind nicht Open Source. Und die stecken da ziemlich viel Pflege rein. Und dieser andere Teil, der wurde von Google auch irgendwann immer stärker vernachlässigt. Der ist aber immer noch da und der bedeutet für andere die Möglichkeit, darauf aufzusetzen und dann zum Beispiel eben ein eigenes Android zu machen. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Wir haben gerade über Routen geredet. Das ist so die kleine Lösung, um eben zum Beispiel bestimmte Apps zu entfernen oder ein Backup zu machen, das wirklich tiefer geht, als was halt eben sonst geht. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das Gerät komplett zu flashen und eben in einem sehr frühen Stadion Software auszutauschen und sich dann ein komplett anderes Android drauf zu machen. Und dann habe ich eben wirklich komplett an dem Android Sachen ändern oder beziehungsweise Entwickler können an ganz vielen Stellen ansetzen, um eben kleine Dinge zu verändern oder auch größere.
Okay, und da habt ihr dann auch noch die ROMs verglichen, ne?
Genau, Alex, der heute nicht dabei ist, der hat einen Artikel über die verschiedenen Custom-ROMs geschrieben und nochmal gezeigt. Wir haben uns die vier größten, würde ich jetzt mal sagen, rausgesucht.
Das bekannteste ist, genau, der bekannteste CyanogenMod.
CyanogenMod, aber auch AOKP oder AOKP.
Sind die das mit dem Einhorn?
Genau, und Paranoid Android und als drittes noch MIUI. die man hier nicht so kennt, die aber im asiatischen Raum eine sehr
glaube,
große Community haben.
Ich muss
mich
da mal korrigieren, Achim. Ich glaube, das heißt MIUI.
MIUI. Ja, auf jeden Fall, DeFi hat er sich nochmal angeguckt. Das Problem ist so ein bisschen, es ist kein klassischer Prüfstand, weil du kannst überhaupt nicht sagen, nehme ich jetzt auf mein Handy die eine Custom ROM oder die andere, sondern es ist ganz oft so, dass für das Gerät, das ich habe, gibt es nur eine oder gibt es nur zwei, wo es überhaupt ein Custom ROM gibt?
Ihr solltet, glaube ich, noch mal kurz erklären. Custom ROM, den Begriff haben wir jetzt nicht erklärt. Da steckt eigentlich diese angepasste Android-Firmware oder das ganze Android sozusagen drin, genau für dieses eine Handy. Und das machen irgendwelche Leute in ihrer Freizeit, die basteln das um, schnüren so ein Paket und das nennt man eben Custom ROM. Weil ich mich natürlich als Hardwerker immer ein bisschen an dem ROM-Begriff, weil das ist ja alles unscharf.
Read-only Memory ist es nicht.
Genau, und es gibt ja noch eine Firmware unter der Firmware, also ganz frei ist es auch nicht, aber man hat jedenfalls eine ganze, ein völlig anderes Android-Erlebnis sozusagen, wenn man das da drauf macht. Ne?
Genau.
Und was man aber vielleicht auch sagen sollte, man bleibt halt immer bei Android, mehr oder weniger. Ne?
Genau. Also
es gibt jetzt wenige Ausnahmen, dass es mal eine Ubuntu-Version gibt oder so, aber normalerweise bleibt es halt immer Android.
Vielleicht, also wir haben jetzt erzählt, man kann das Android austauschen, vielleicht muss man auch mal darüber reden, warum macht man das überhaupt?
Ja.
Jetzt kann man ja sagen, ich finde das alles toll, ich habe schon ein bisschen angedeutet, man kann bestimmte Sachen entfernen, man kann Backups tiefergreifende machen, aber es gibt noch ganz andere Sachen. Also eine Sache ist, Hersteller haben leider oft die Eigenschaft, dass sie, wenn sie ein Gerät rausbringen, dann ist für sie das ab dann eigentlich nur noch lästig. Dann geht es nämlich darum, ich muss zusätzliche Entwickler Arbeit reinstecken, um Updates zu machen. Ne?
Das ist ja diese ewige Update-Diskussion bei Android.
So, und das ist ganz oft so, dass man für ein sehr altes Gerät nichts mehr bekommt oder auch für ein günstiges Gerät. Und da ist es ganz oft so, dass in dieser Community eben noch ROMs gepflegt werden. Das heißt nicht, dass man immer das aktuelle Android bekommt, aber das heißt, dass man vielleicht ein, zwei Versionen weiterkommt und das kann einem zum Beispiel schon reichen, um eine wichtige Zusatzfunktionen zu bekommen oder aber um bestimmte Bugs, die in Android eben waren, die nicht mehr gepatcht werden in den alten Versionen, richtige Sicherheitslücken, dass die eben dann in diesen ROMs, die man dann hat, eben da dann dadurch schon gefixt sind.
Oder noch einen Schritt weiter, diesen ganzen Müll von den Herstellern, den man gar nicht haben möchte, mal loszuwerden. Ne? Also Samsung, LG und so, die holen ja einen Haufen Zeug drauf.
Ich fand aber die Sicherheitsidee interessant, denn vor zwei Jahren oder sowas, da hatte ich, also ich bin nicht so ein Fan von diesem Routen, also ich habe es auch noch nicht selber probiert, aber ich hatte immer gedacht, naja, mit dem Routen, dann hat man natürlich erstmal einen Zugriff auch für Malware, die da durchgreifen könnte. Man denkt ja dann immer, ach, der Hersteller macht das bestimmt viel besser. Und jetzt bin ich mit meinem komischen Motorola, was ich da habe, ne, habe ich mich so geärgert, dass da eine Android drauf war mit einem nicht gepatchten Browser und ich musste dann Chrome nachinstallieren, der auf dem Ding total lahm läuft. Und also das hat mich richtig geärgert, dass die Hersteller einen so im Regen stehen lassen. Und im Grunde kann man ja teilweise sagen, mit manchen Custom-ROMs ist man sicherer unterwegs, als mit dem, was einem der Hersteller aufs Brot schmiert.
Wie alt ist dein Gerät?
Naja, jetzt so drei Jahre. Ne?
Ja, gut, ja.
Und man muss immer ganz klar sagen, manchmal wird das dann auch im Netz und so verkauft als so das Allheilmittel. Das ist oft ist es dann halt doch so, dass es genau für mein Gerät das dann vielleicht doch nicht geht. Oder dass man andere Bugs dann dafür in Kauf nehmen muss. Also es ist nicht so, dass man jetzt für jedes Gerät jedes Custom ROM bekommt, aber es lohnt sich da echt an solchen Stellen zu gucken.
Okay.
Ein anderes Beispiel ist, würde ich noch gerne sagen, App-Berechtigung. Android macht jetzt in der neuen Version so ein leichtes, seichtes System, wie man halt Apps einschränken kann.
Allerdings auch erst in Android M. Ne?
Android also M nicht bei der nächsten Version sozusagen.
Genau, was auch viele nicht kriegen werden auf den Geräten. Und das ist bei CyanogenMod und anderen Custom-ROMs schon relativ lange Standard. Ich glaube, bei CyanogenMod weiß ich auch nicht, auf denen, die auf 4.1 basieren.
9 oder 10, ja.
Aber das ist zum Beispiel auch was ich nicht mehr missen möchte, dass man da eben wirklich eine App irgendwie, wo du so das Gefühl hast, die hat ziemlich viel Zugriff, möchtest aber benutzen, dass du der sagen kannst, aber das und das darfst du nicht. Das
also im Prinzip kann man erstmal alles der App verbieten, ne? Bis auf, glaube ich, Internetzugang, da bin ich mir nicht ganz
sicher. Ja, auch Internetzugriff, du kannst. Also es gibt
also eigentlich so was, was man sich immer gewünscht hat, ne? Dass man halt keinen Kamerazugriff für eine Taschenlampen-App oder was auch immer.
Genau. Also es gibt, da muss man sagen, es gibt so zwei Wege bei den Custom-ROMs oder auch bei Routen. Du musst noch nicht mal einen Custom-ROM drauf installieren. Die Custom-ROMs haben das integriert. Es gibt aber auch ein modulares Framework, das heißt Exposed, da haben wir auch schon öfters mal drüber geschrieben in der CT. Und da gibt's da reicht schon, wenn man das Gerät geroutet hat, um das zu installieren. Und das tauscht so kleine Betriebssystemteile aus. Und da gibt es ein Modul, das heißt X-Privacy, und mit dem kann man wirklich, da kannst du wirklich jeden Sensor einzeln an- und ausschalten, dass er da Zugriff drauf hat. Und du kannst zum Beispiel auch, und das ist oft wichtig, du kannst auch gefälschte Daten denen geben, weil manchmal ist es so, wenn du den GPS-Zugriff in der App verbietet, dann stürzt die ab danach, weil die so programmiert ist, dass sie das erwartet. Der kannst du jetzt aber über dieses Modul sagen, setz mich an den Nordpol. Und du kannst wirklich sagen, nur für diese App, aber wenn ich im Maps bin, dann mach die normale. So, und solche Sachen, das kannst du halt dann eben relativ leicht an deinem Handy mit Root in dem Fall sogar schon nachrüsten. Und bei anderen Sachen ist es dann eben das Custom ROM.
Wie kompliziert ist das Ganze jetzt?
Ja, da hast du ja auch einen Artikel mit drüber geschrieben eigentlich. Ja. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es von Handy zu Handy unterschiedlich ist. Also was man
ist ja nicht wie bei Windows irgendwie, dass man das Ding platt macht, Format und dann die CD reinschiebt.
Ja. Also. Und wie einfach das ist, werden wir heute auch, glaube ich, noch nachhören. oder wie schwierig das sein kann. Nein, also das Problem ist da, dass viele Hersteller da auch in dem ganzen Prozess, das ist auch in der CT, haben wir das auch sehr ausführlich, hat das der Oliver Dietrich auch beschrieben, wie dieser ganze Boot-Prozess vonstatten geht. Und das unterscheiden sich die Hersteller. Und davon abhängig kann es unterschiedlich sein. Es gibt für manche Geräte echt so One-Click-Lösungen, wo sich einfach mal ein Entwickler hingehockt hat und gesagt, dieses Ganze, was man da eingeben muss, dass man dann bestimmte Teile austauschen muss, um überhaupt ein Custom-ROM erstmal zu installieren, da bastle ich eine One-Click-Lösung, die dann für bestimmte Geräte gehen, für andere nicht. Es gibt aber auch Geräte, wo du dann wirklich nochmal relativ viel Aufwand hast, wo du dann auf deinem irgendwie die zum Beispiel die Android-Entwickler Umgebung auf deinem PC spielen muss, dann ein paar Befehle machen muss, dann musst du irgendeine Sicherheitslücke ausnutzen, um überhaupt erstmal auf dem Gerät Root zu bekommen. Das kann sehr kompliziert sein. Meine Wahrnehmung ist aber, im Moment ist es inzwischen so, dass für die meisten bekannteren Geräte es eigentlich sehr einfache Lösungen gibt.
Das heißt, irgendwas zwischen einer halben Stunde und drei Tagen könnte es dauern.
Also okay. Um überhaupt mal den Zugriff aufs Gerät zu bekommen, um ein Custom ROM zu installieren, kann das schon so sein. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf einem Gerät, auf dem OnePlus.
Also noch ganz kurz zu dem, wie kompliziert es ist. Ich fand es ganz interessant in dem Artikel von dem Kollegen Oliver Dietrich. An dem Bootprozess sieht man schon, dass die Hersteller eigentlich nicht wollen, dass du solchen Zugriff auf das Gerät hast und das System austauscht, ne? Weil da verschiedene Sicherungsmethoden dazwischen sind, die man alle umgehen muss bei so einem Prozess. Also es ist halt anders als beim PC oder so, nur dass es keine falschen Vorstellungen jetzt aufkommen.
Ja, wobei ich finde, da tust du ein bisschen den Herstellern auch Unrecht, weil viele dieser Teile des Prozesses machen auch Sinn. Dass zum Beispiel du eigentlich bei einem Gerät nur signierte ROMs eigentlich drauf installieren kannst, signierte Updates, das hat ja durchaus auch einen gewissen Sinn, weil du kannst natürlich mit sowas auch viel kaputt machen. Und es gibt Hersteller wie Sony zum Beispiel, die sagen, du darfst das öffnen, das ist dann auch gar nicht so schwer bei denen. Du musst es aber bei uns anfordern und wir geben dir das dann, aber in dem Moment verlierst du die Garantie, weil wir danach nicht mehr garantieren können, dass das Gerät nicht dadurch kaputt geht. Und meine Erfahrung ist, vor 2-3 Jahren war das noch anders, aber jetzt ist es so, es passiert echt extrem selten, dass du ein Gerät wirklich komplett kaputt so hinkriegst, dass du es eigentlich selber nicht mehr wieder zurück zum Originalzustand zurückbringst. Das passiert extrem selten.
Hast du ein Beispiel dabei?
Nee, aber es passiert. Ne? Und ich hatte, ein Beispiel ist nur, ich hatte das OnePlus, da war Paranoid Android drauf. Das heißt, ich habe schon diese ganze Prozedur, um überhaupt ein Custom ROM drauf zu machen, schon gemacht. Und ich habe heute früh das Nightly Build von... Das heißt, das haben wir auch noch nicht drüber geredet, also jede Woche machen die quasi ein paar Verbesserungen und stellen es zur Verfügung. Das heißt, du kriegst jede Woche eine neue Version im Prinzip, wo kleine Bugs behoben werden.
So ein bisschen wie bei den Browsern, ja, ne?
Genau.
Die werden ja
auch
sehr häufig abgedatet.
So, und da habe ich heute früh einfach mal das aktuelle Nightly drauf installiert und das war eine Sache von 10 Minuten. Allerdings gab es dann erstmal eine Bootschleife, die dann nicht mehr aufgehört hat. Der Grund war, da waren noch irgendwelche Daten im Cache, die zum alten Custom ROM gepasst haben. No, und dann musste ich halt nochmal irgendwie ins Bootmenü, in den Recovery-Modus rein, hab da nochmal gesagt, ja bitte nochmal alle Daten aus dem Cache raus und dann ging es sofort. Ne?
Okay.
Und das heißt...
Woher wusstest du das?
Langjährige Erfahrung, beziehungsweise natürlich,
das heißt, ich als Depp wäre genau da hängen geblieben.
Du als
Außer Depp, du liest den Artikel.
Du als Depp solltest den Artikel dazu lesen, weil solche Sachen stehen da auch drin. Ja. Aber das stimmt, das ist viel auch Trial and Error. Und Und sowas kommt dann schon öfters vor. Damit, das musst du dir auch klar machen. Das
also ein
ist
bisschen
dann halt,
gebastelt
ist es. Es ist gebastelt und es ist ein bisschen gefrickelt.
Aber man kann doch sagen, bei einem Smartphone, wo ich in den einschlägigen Foren, gerade von dem CyanogenMod, da ist ja eine sehr aktive Community. Ja. Und wenn da viele berichten, dann würde ich doch davon ausgehen, dass es bei so einem leichter geht, als jetzt bei irgendeinem exotischen Ding.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch eine Informationsquelle, wenn ich jetzt nicht genau das Gerät habe. Ich glaube, mich erinnern, dass ihr reingeschrieben habt, naja, das Problem ist halt, wir haben es mit, selbst wenn wir es mit 10 oder 20 Geräten machen würden, gibt es immer noch keine Aussage für die Masse der Geräte, weil es eben so wahnsinnig viele verschiedene Android-Smartphones gibt. Und auch oft hat die LTE-Version noch ein anderes ROM als die UMTS-Version oder was auch immer.
Viel also, winzigere Unterschiede, also wirklich die kleinsten Unterschiede, wenn es nur mal nach Region sich unterscheidet.
Ja, ja. Und das ist ja auch klar, weil allein schon, wenn ein Gerät mit zwei verschiedenen Prozessoren
rauskommt. Das ist klar. Ja,
ja aber das weißt du oft ja auch gar nicht.
Das stimmt,
nicht.
Da hast du recht.
Es gibt ja auch, zum Teil gab es ja auch schon so stille Upgrades, wo dann du gar nicht wusstest, dass als ne, das ist alles da. Da wäre auch nochmal eine Adresse, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Wo es ist XDA Developers, eine Webseite, wo ganz viel in der Richtung gesammelt wird und diskutiert
wird. Also ein Forum
hauptsächlich. Ein Forum, in dem auch zum Beispiel der Entwickler von CyanogenMod zum ersten Mal das vorgestellt hat. Das ist die Geschichte, fand ich sehr schön. Die hat Christian ja geschrieben, auch mal so aus dem Blickwinkel des Entwicklers. Der hat da quasi ein paar Entwickler interviewt. Warum machen die das eigentlich? Warum setzen sich da Leute in ihrer Freizeit hin und bauen da eigene Androids? Ja. Und auch so diese Diskussion, die auch oft stattfindet, die Kommerzialisierung. Manche dieser Custom-ROMs, da sind inzwischen Firmen draus entstanden. Ne?
Ja gut, also ich würde sagen, wer mal Lust hat, sein Handy zu tunen oder halt zu befreien, beziehungsweise einfach mal was auszuprobieren vielleicht auch. Vielleicht hat man auch noch ein altes Gerät, wo man einfach mal schauen möchte, was darauf läuft. Hier sind relativ detaillierte Anleitungen drin, noch ein paar Tipps, auch Tools, die recht einfach zu bedienen sind.
Das waren viele Seiten, ne? Das war eine ganz schöne
ich glaube, es waren 4 Artikel. Ja. Und die Custom-ROMs sind auch nochmal im Überblick da, also falls man mal einfach schauen möchte, was einem am besten gefällt, schaut nochmal ins Heft rein. Du möchtest noch als letztes was sagen.
Genau, eine Sache, die ich jetzt vergessen habe und dann höre ich auf, ist nämlich nur, weil das auch oft nicht... man nicht drauf kommt, dass ein Custom-ROM da auch helfen kann. Wenn ein Gerät bei einem Hardware was kaputt gegangen ist, dann kann die, viele Custom-ROMs haben zum Beispiel, kannst du die Buttons komplett umbelegen, wenn eine mechanische Taste zum Beispiel kaputt ist.
Ach so, das ist ja eine witzige Idee.
Dann kannst du mit dem Custom-ROM das irgendwie umgehen. Oder mein Beispiel ist immer, ich habe ein altes Gerät, da ist ein Teil von dem Touchscreen hier unten kaputt gegangen.
Ja.
Und ich kann die virtuelle Tastatur nicht mehr benutzen. Klar, irgendwann muss ich mir jetzt ein neues Gerät kaufen. Aber das Custom-ROM, da konnte ich einstellen, dass ich es auch so rum benutze. Aha. Und auf einmal geht die Stelle, wo das virtuelle Tastatur
ist. Dafür siehst du jetzt nicht mehr, was du tippst.
Ja, ne, nö.
Ach, nee, sehen schon, manipulieren, nein.
Das ist natürlich langfristig, da muss ich mir natürlich ein neues Gerät kaufen. Aber für die kurzfristig hatte ich eine Lösung über ein Custom-ROM, um dieses Hardware-Problem aufzulösen.
Also es geht um einen Sony Xperia Ray.
Genau.
Sony Ericsson Xperia Ray war das
damals. Das soll ja auch noch rumliegen, vielleicht.
Mach doch mal dein Touchscreen kaputt, dann kannst du Custom ROM installieren.
Ich wollte jetzt nicht deine...
Drehst doch mal um.
Genau, ich wollte dich jetzt da nicht unterbrechen, aber das war mir noch wichtig, weil das ist nicht so naheliegend.
Auf zum nächsten Mobilgerät, würde ich sagen, trotzdem. es geht nicht um Handys, es geht bei dir, Daniel, um den neuen Kindle Paperwhite. Welche Version? Dritte Version? Kommt das hin?
Die dritte Generation, genau.
Dritte Generation, okay.
Und auf den ersten Blick hat sich nicht viel geändert, außer dass das Logo jetzt schwarz geworden ist. Genau.
Ja, immer noch schwarzes Plastikgerät. Ne? Also mir ist gerade auf, ich hatte es gerade schon in der Hand, ich habe noch einen von diesen älteren Kindles mit der Alu-Rückseite. Nicht mit Tastatur, aber mit mechanischen Knöpfen. Und das Ding ist meiner Meinung nach das alte ein ganzes Stück leichter als der. Aber das müsste ich nochmal nachlesen.
Ja. Ich habe auch noch einen mit so einer Tastatur unten. Keine Ahnung.
Allererste, ne?
Also nicht der allererste, schon irgendwie... Der sah schon ein bisschen schick aus, weil der allererste war ja wirklich ziemlich hässlich, dieser weiße irgendwie noch. Ne?
Hattest du den nicht?
Nee, ich hatte auch den zweiten.
So, aber die Tastatur ist generell hässlich, finde ich. Aber
Also
das bringt hier, glaube ich, gleich eine
Diskussion. Da sieht der neue wirklich schon schön aus.
Ja.
Und vor allem auch durch das bessere Display, was jetzt drin ist, durch die höhere Auflösung, sehen Schriften jetzt einfach viel schöner aus. Fast wie gedruckt, so steht es.
Und was für eine Auflösung sprechen wir da jetzt?
Das sind 300 dpi und der davor waren, glaube ich, 213 dpi. Also schon noch ein Schritt. Wobei man sich natürlich fragen muss, wenn ich dann so ein Buch lese, ob das wirklich einen Unterschied dann macht, weil ich finde, bei meinem alten Kindle stört mich das jetzt auch nicht so unbedingt, wenn ich da so ein paar Kanten an den Buchstaben habe. Aber es sieht schon wirklich toll aus, was natürlich auch an der neuen Schrift-Engine liegt. Ne?
Okay. Also rein von der Auflösung sieht das hier halt natürlich bei den Covers, jetzt bei diesen Buchcovers schon ganz schick aus. Aber okay, was haben Sie noch geändert? Die Schriftart? oder?
Ja, sie haben eine neue Schriftart dabei und eine neue Schriftengine. Also es gibt jetzt endlich eine Silbentrennung, die ganz gut funktioniert. Und eben auch so typografische Feinheiten wie Ligaturen bei der einen Schriftart, bei der neuen Schriftart. Also dass zwei Buchstaben aneinander rücken und so ineinander übergehen, was einfach so ein bisschen schöner aussieht und im Buchdruck halt Standard ist. Und es sieht dann einfach ästhetischer aus. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, viele Leute werden das vielleicht gar nicht so merken und denen ist das nicht wichtig. Aber ich finde, das ist halt das, was so ein gedrucktes Buch halt noch ausmacht. Ne? Dass sich da viel Mühe gegeben wird in der Gestaltung auch. Und durch das, was Amazon jetzt entwickelt hat, nähert sich das so ein bisschen an. Ne?
Okay.
Also es ist natürlich noch automatisch, die Silbentrennung ist halt automatisiert. Aber im Vergleich zu vorher, wo es gar keine Silbentrennung gab und dann so Lücken entstanden sind im Text, weil es eben auch ein Blocksatz war, aus unerfindlichen Gründen, wie ich finde, sah es dann halt teilweise schon ein bisschen schrecklich aus, besonders in großen, wenn man die Schrift groß
gemacht hat. Aber jetzt mal abgesehen von der Auflösung, sind das ja alle softwareseitige Verbesserungen.
Ja, ja, genau.
Heißt das, dass ich, wenn ich jetzt noch den älteren Paperwhite zum Beispiel habe, dass ich die vielleicht per Update noch bekomme? Genau. Oder ist das jetzt darauf beschränkt?
Soweit ich das weiß, kriegt die zweite Generation auch die neue Schriftengine. Ne? Okay. Also für die Leute lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Also so groß ist der Unterschied dann auch nicht.
Aber da ist dann auch Schluss mit den Updates. Also der erste Paperwhite bzw. die mechanischen, die kriegen dieses Update bislang nicht.
Da hat sich ehrlich gesagt Amazon, da hatten wir mit den Geräten nicht so festlegen wollen. Ich glaube, denen ist halt schon klar, das ist so ein Feature, wo sie auch das neue Gerät verkaufen wollen. Und die sagen, der kriegt es aber auch einen Monat später.
Ja.
So ein bisschen den Verkauf ankurbeln von dem aktuellen Gerät. Und der Voyage kriegt es auf jeden Fall auch.
Auf jeden Fall, genau.
Aber das ist ja auch nochmal ein Thema, ja.
Aber bei den alten Geräten sagen sie, können sie noch nicht sagen. Mhm. Vielleicht kommt es auch noch später, weil ich glaube von der Software, also der hat auch ein bisschen mehr RAM und so, aber ich glaube an
512 Megabyte RAM, ne?
Ja.
Da habe ich ich kenne mich ja nicht so gut aus wie ihr mit den Geräten. Was macht der mit einem halben Gigabyte RAM für E-Books? Also so ein E-Book ist 3 Megabyte, glaube ich, groß. Was schaufelt der in diesen riesigen RAM rein?
Ja, du hast eine Sache hast du auf jeden Fall, du hast auch eine PDF-Anzeige, da musst du natürlich auch ein bisschen was berechnen. Überleg mal, wie viele dein PDF-Viewer in deinem in deinem Task-Manager am Rechner, wie viele
Vielleicht mit Bilder noch.
Und genau, so. Du hast Bilder, du musst du das ganze Zoom, also da gibt es schon Sachen, die den Speicher brauchen.
Okay. Und
was man auf jeden Fall bei Amazon merkt, ist, die haben ja auch ein sehr klare, definierte Sachen, die du mit dem Gerät machen kannst. Die überlegen sich sehr genau, wie viel Speicher sie brauchen oder auch was für einen Prozessor sie brauchen. Mhm. Erzählen es nicht, aber das ist schon sehr ökonomisch.
Okay.
Und ich glaube, wenn sie da ein Update machen, dann hat das schon auch einen Grund gehabt. Vielleicht wegen des höher auflösenden Displays auch unter anderem.
Merkt ihr denn, dass er zackiger reagiert im Vergleich?
Ich konnte das nicht so direkt feststellen.
Okay, also da hat das RAM jetzt nicht so eine direkte Auswirkung drauf.
Ja, also wir haben es mal ein bisschen aneinander gehalten und er ist ein bisschen schneller. Wobei, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, da ist noch eine Vorabversion drauf. Das heißt, gerade sowas würde ich jetzt nochmal gucken. Könnte daran liegen, weiß man nicht.
Ja, aber also, es ist nicht so, dass ihr es in die Hand genommen habt, gesagt habt, boah, war es sehr schnell. Also mir ging es ja nur um diesen
Effekt. Also bei einem E-Ink-Display von richtig schnell zu sprechen, ist halt auch schwierig. Ne? Das ist immer noch der Flaschenhals, ist dieses Display, was halt mittlerweile recht schnell reagiert. Die ersten braucht mehrere Sekunden, glaube ich, um eine Seite zu wechseln.
Naja, also RAM, es ist ja beim PC auch so. Ich meine, wenn der Prozessor halt langsam ist oder der Flash-Speicher oder was da drin ist, dann nutzt ja schnelles RAM auch nur wenig. Ich wollte, die Frage war nur so gedacht, gibt es irgendwelche Sachen, die man mit so einem Ding häufiger macht, wo ihr gesagt hättet, boah, da merke ich's.
Also bei dem
ist euch nicht aufgefallen jetzt jedenfalls.
Nicht aufgefallen. Ne? Man muss allerdings dazu auch sagen, dass auch schon der alte Paperwhite wirklich, also da unter den E-Book-Readern immer eigentlich relativ gut abgeschnitten hat. Also die haben alle eigentlich so das Gefühl, also man hat nicht das Gefühl, dass man ausgebremst wird. Mhm. Na, man hat halt natürlich die Seitenblättern ist ein bisschen langsamer, es ist nicht kein LCD oder so, aber fürs Blättern und für die Funktion, die man hat, ist das die Geschwindigkeit, die man haben möchte.
Ich finde das aber auch gar nicht so wichtig. Also ich habe mit meinem alten Kindle nicht das Gefühl, dass es ewig dauert, weil wenn ich ein Buch umblätter, es dauert halt auch einen Moment und das stört mich halt überhaupt nicht. Und ich find, das ist kein Verkaufsgrund für mich, dass es schneller ist oder so, solange es so funktioniert.
Also solange es nicht 5 Sekunden dauert.
Mich stört auch nicht, dass bei meinem zum Beispiel, da wird ja bei jedem Umblättern das Display schwarz kurz. Das haben sie ja jetzt gemacht, dass nur alle so und so viele Seiten passiert, was einige Leute stört, aber ich finde auch, daran gewöhnt man
das
sich.
Das konnte man aber schon bei den meisten einstellen, ne? Wie oft er dieses invertiert.
Genau.
Nur ganz kurz, wofür ist das?
Ich finde, für Romane, die man...
Nee, dieses Invertieren. Nur kurze Erklärung.
Also die Technik, das sind quasi so, das ist relativ kompliziert zu erklären, aber es ist einfach...
Deswegen sage ich ganz kurz.
Im Prinzip sind da kleine Kügelchen, die geladen sind und je nachdem, was du anzeigst, gehen die einen und nach anderen nach oben und das ist einfach träger als, das ist halt nicht mit Licht gelöst, deswegen sind die auch, müssen die nochmal extra beleuchtet werden, deswegen sieht es aus wie gedruckt, aber das führt halt dazu, dass beim Wechsel Sachen überbleiben. Das heißt, Kugeln bleiben oben hängen, bleiben unten hängen. Und bei den ganz alten Geräten hat man es auch gesehen, wenn das Invertieren nicht passierte, dann hast du so wie so ein Durchschimmern, wie bei einer Zeitung, so von den alten Schriften gesehen. Das ist inzwischen... Das
heißt, der Text war nicht ganz weg.
Genau. Und dafür ist dieses Invertieren. Die kriegen das inzwischen so gut hin, dass sie auch nur noch selten invertieren. Ne? Der invertiert, glaube ich, nur noch alle 20 Seiten oder so, damit mal einmal aufgeräumt wird. Aber es ist halt nicht... Und deswegen finde ich auch nicht mehr so nervig.
Nö, das stimmt.
Ganz kurz, du hast schon den Kindle Voyage erwähnt. Mhm. Das ist ja immer, also früher war ja der Paperwhite irgendwann mal Spitzmodell, dann kam der Voyage mit einer höheren Auflösung und so weiter. Jetzt habe ich vorhin mal geguckt, der hat auch 300 dpi, kostet aber 50 Euro mehr als der Paperwhite, als der
60,
neue.
60, ne?
60 Euro sogar. Was gibt es jetzt noch für einen Grund für den Voyage? Oder was hat der für eine Existenzberechtigung noch? Oder gibt es überhaupt eine oder kaufe ich lieber den preiswerteren Paperwhite, den neuen?
Also ich glaube, für viele macht es Sinn, also es gibt jetzt weniger Gründe für den Voyage, zumindest bis der neue Voyage dann wahrscheinlich im Herbst oder so rauskommt.
Ja, was wäre denn die Gründe noch?
Ja,
Achso, das war die Einleitung. Zeit.
So, es gibt auf jeden Fall weniger, aber es gibt noch welche. Und das eine ist, es sind eigentlich drei Sachen. Der Voyage hat Sensortasten an der Seite, mit denen man blättern kann. Bei dem kannst du nur übers Touch-Display blättern.
Okay.
Dann hat der Voyage eine automatische Lichterkennung, also Lichtsensor, was jetzt wirklich, hätten sie auch reinbauen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es deswegen auch weggelassen haben, damit es noch einen Unterschied gibt. Und das dritte, er ist noch ein bisschen kompakter und leichter, genau. Und sieht ein bisschen schicker aus, weil es ist so eine plane Glas- wie so bei so einem Tablet, so eine plane Oberfläche.
Also hat der kapazitiven Touch oder was? Also genau. Hat der auch Touch? Ja,
genau.
Ja, und der hier hat ja Infrarot, ne? Genau. Also, genau. Mhm.
So, und das
ist ein schönes Gerät, das hast du nämlich nicht, finde ich.
Genau, das ist einfach nicht, also ja.
Ja, ja gut, so, aber diese teure Sensortechnik, die kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, ist ja klar.
Und im Forum, du hast ja auch nochmal reingeguckt, glaube ich, gab es auch eine richtig lange Diskussion genau darüber. Und für viele sind diese Sensortasten zum Blättern
erstaunlich wichtig für die Leute, ja.
Okay.
Also ist mir persönlich auch. Mhm. Also ich habe lange den, weil du gerade so lustig drüber hast, ich habe lange den Keyboard Kindle gehabt. Noch auch deswegen, weil du da gut mechanisch blättern konntest und ich eben nicht über ein Touchscreen blättern möchte. Und für viele ist das auch ein Grund, das ist einfach so eine Lesergeschichte. Ich meine, damit liest du halt stundenlang. Und du hast halt, das ist auch toll, verschiedene Möglichkeiten. Von der Ergonomie verschiedene Lösungen, übrigens nicht nur bei Kindle, da muss man zwar auch mal sagen, es gibt jetzt verschiedene Hersteller, die haben verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Beim Tolino kannst du hinten drauf tippen, um zu blättern.
Also es gibt bei uns immer wieder Diskussionen darüber, ob man das jetzt braucht und ob man dafür mehrere Euros ausgeben sollte.
Ja, aber das
kann ich immer nicht nachvollziehen, alle fünf Minuten mal zu blättern, ob ich jetzt da drauf tippe oder eine Taste drücke oder so. Aber wahrscheinlich ist es viel Gewohnheit. Und
also wenn du älter wirst, blätterst du viel häufiger, weil wenn ich ohne Brille lese, dann stelle ich mir größer, die Schrift groß und dann stört es natürlich häufiger. Außerdem, ich meine, das ist halt einfach Geschmackssache. Ne?
Offensichtlich,
was gibt es da zu diskutieren? Das ist ja wohl, liegt ja im Auge des Nutzers und nicht in unserem. Also man kann ja nur sagen, wenn es nicht geht. Was mich auch gestört hat, wenn man eben abends im Bett liest mit Beleuchtung, also ich lese mit dem Tablet normalerweise, aber wenn man mechanische Tasten hat, die klackern, stört das die Mitschläferin wesentlich stärker, als wenn man auf Sensortasten drückt. Das finde ich zum Beispiel auch schlau. Also insofern gibt es so viele Gründe, warum man das lieber so oder so macht.
Okay.
Das finde ich jetzt...
Bevor du also im Prinzip hat der Voyage noch eine Existenzberechtigung. Ja.
Und bevor du jetzt, ich dir wieder reingreife, eine Sache möchte ich auch noch sagen ist, wir haben jetzt sehr stark über ein Kindle geredet. Mir ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt halt auch andere Lesegeräte und es ist ein tolles Update, auch mit der Software, aber zum Beispiel Silbentrennung gab es auch bei einigen anderen Geräten, zum Beispiel beim Tolino, bei den Pocketbooks, schönere Schriften gab es, ich benutze inzwischen auch ein Kobo sehr viel, weil es einfach nochmal ein anderes Gerät ist, ein bisschen. Und da gibt's, fand ich, auch schon lange schönere Schriften. Also es lohnt sich auch wirklich für jeden, auch mal auf die anderen Reader zu gucken, weil der Kindle ist natürlich der Reader, den alle kennen, aber es gibt wirklich auch eine große Auswahl und man hat eine große Auswahl, nicht nur bei Amazon, sondern wirklich auch auf dem Reader-Markt. Also das lohnt sich auch
Und das ist sehr oft der Knackpunkt, ne, mit den Shops, die dahinter stecken, genau, und den entsprechenden, ja, Verbindungen. Aber die Diskussion wollen wir heute nicht mehr aufmachen.
Haben wir auch schon oft in CT-Uplink drüber geredet.
Genau. Ja. So, Christoph, jetzt geht es mal wieder um größere Maschinen, nämlich um richtige Desktop-PCs.
Nicht nur, ja.
Okay.
Auch um Notebooks, ja.
Was ist in der Pannenhilfe passiert? Was habt ihr da gemacht?
Nein, in der Pannenhilfe ging es darum, dass wir mal wieder zusammenfassend darstellen wollten, was macht man denn so, wenn so ein typischer Windows-PC, typisches Notebook, ein Problem hat. Und die Ursprungsidee war eigentlich, die kam von Axel Faldig. Wir beide kriegen, weil ich ja für die Hardware zuständig bin und er für Windows, kriegen relativ viel von der telefonischen Hotline ab und man versucht immer das Gespräch dem anderen weiterzugeben. Also haben wir gesagt, daraus müsste man doch einfach mal eine Story machen. So wie überlegen wir eigentlich, ist es jetzt eher Hardware oder ist es doch das Betriebssystem oder ein Virus? Mhm. Das ist uns dann am Ende nicht so klar gelungen, aber das ist natürlich eine Frage, vor der man bei solchen Geräten steht. Mhm. Und was Axel auch aufgefallen war, und deswegen ist eben Daniel und Holger sind auch noch im Boot, mit Browser und E-Mail, dass doch relativ viele Anfragen kommen. Also mein PC geht nicht.
Ja.
Und dann ist es am Ende, geht es eigentlich doch relativ konkret um ein bestimmtes Programm. Also zum Beispiel um E-Mail und Browser, weil das halt, man liegt auf der Hand, einfache Statistik, das benutzt wirklich jeder.
Ja.
Und dazu haben wir eben Tipps zusammengestellt, wie man da weiterkommt. Mhm. Und wir haben so ein bisschen ein, im Grunde in dem Fall ein Bottom-up-Ansatz, also von der Hardware zur Software gewählt. Man könnte natürlich auch anders vorgehen.
Ihr dürftet also anfangen.
Genau. Naja, dass man erstmal sagt, wenn man so gar nicht weiß, woran es liegt, also die meisten haben ja schon eine Idee.
Ja.
Aber wenn man so sich gar nicht erklären kann, das Gerät schaltet mittendrin ab oder tut irgendwas ganz Komisches oder irgendeine Anwendung stürzt ab und ist immer wieder eine andere. Mhm. Wie kommt man dem eigentlich so ein bisschen auf die Schliche, und auch vom Einfachen zum Komplizierten? Also es gibt ja so Sachen, man doktert lange an irgendwas rum und dann stellt man fest, huch, es war was völlig anderes. Also um solche Sachen auszuschließen. Das war so die Idee. Aber
okay,
bezogen auf klassische PCs und Notebooks, also okay, Tablets nicht so sehr.
Dann hast du einfach mal ein, zwei Beispiele, worum es bei euch ging.
Naja, also was mir natürlich als altem noch analog Elektroniker am Herzen liegt, das finde ich immer ganz toll.
Oh, jetzt kommt
das halt. Nein, das ist ganz trivial. Aber ich meine, sehr, sehr viele Probleme, ja, die der hochkomplexe Computer mit Tausenden von Transistoren, nein, Milliarden von Transistoren hat, ja, ist, dass der Strom nicht richtig fließt. Und, also was, wo man denkt, das gibt es jetzt seit 200 Jahren.
Ja.
Und es ist so oft irgendein Kabelkontakt oder auch im Inneren, da wird es natürlich schon schwieriger, da steckt irgendwie ein Modul nicht richtig drin oder wenn der Rechner alt ist, gibt es auch schon mal Korrosions- oder Staubprobleme. Wir haben jetzt leider kein so ein schönes Foto in der Redaktion gehabt, lange so völlig verstopfte Lüftergitter und sowas. Also gerade wenn Leute rauchen, muss man ganz klar sagen, dann durch den Tabakqualm, der lagert ab auf, ja, den Oberflächen im Inneren, dann haftet der Staub besser, also ein indirekter Effekt. Und wenn man dann noch zum Beispiel, ja was weiß ich, einen Flocati-Teppich hat, auf dem das Notebook oft liegt oder eben neben der Chipstüte, klar, oder man hat eine Katze, also dann sind relativ schnell, können so Notebooks völlig zustauben,
ja,
die in einer anderen Umgebung auf einem Schreibtisch jahrelang laufen. Also auch da ist es ganz unterschiedlich und man kommt nicht drauf. Also einfach mal gucken, ist denn vielleicht einfach nur die Lüftung
verstopft. Dann aufmachen und Staubsauger ranhalten?
Naja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Also beim Notebook würde ich es nicht so sehr empfehlen. Da kann man schon auch was kaputt machen.
Mhm.
Also ein Problem ist auch ein Klassiker. Bei Notebooks weiß man nie so genau, wenn man mit Druckluft rangeht. Also zum einen oder mit dem Staubsauger, wenn wirklich was Gröberes drin ist, klemmt es sich dann erst recht fest? Also kommt es überhaupt raus? Genau, der sprichwörtliche Bug.
Ja, ja,
also eine Fliege reingekrabbelt. Das zweite ist, dass die Ventilatoren das nicht so abkönnen, wenn man die mit einem Staubsaugergeschwindigkeit beschleunigt. Also Luftzug, dann drehen die so hoch, dass sie tatsächlich kaputt gehen können.
Okay.
Also da sollte man...
So gemacht.
Ja, die sollte man, da sollte man darauf achten, dass... Na, das kommt natürlich wirklich selten vor.
Ja. Ja.
Das ist so ein bisschen wie die Empfehlung, Computer nur mit so einem Erdungsarmbändchen gegen elektrostatische Aufladung zu bearbeiten. Ja, das kann passieren, dass man dadurch was kaputt macht, aber es ist vergleichsweise selten. Ja,
und mein Vater meinte früher immer, erstmal an Heizkörper fassen.
Ja, und genau, dann das empfehlen wir auch.
Okay.
Wobei es heute Häuser gibt, da sind die Heizungsleitungen aus Kunststoff, dann bringt das nicht mehr so viel. Also diese ganzen Tipps, da muss man immer aufpassen. Da,
ja.
Aber grundsätzlich, also man, aber wir sind ja auch die CT, also man muss vielleicht ganz grundsätzlich sagen, man kommt nur so weit, wenn man gar keine Ahnung hat oder sich gar nicht damit beschäftigen will. Also man muss auch bei der Windows-Diagnose, also wir sagen ja immer, Windows-Update ist eine gute Idee. Mhm. Es gibt, wenn man wirklich die Fehlermeldungen aufschreibt und googelt, findet man schon viele Tipps. Es gibt auch so automatische Reparaturen.
Ja, bei dem Googlen, da habt ihr auch einen Tipp drin. Ne? Also so einfach ist es ja nicht mit dem Googlen von Fehlermeldungen. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat.
Das hat, glaube ich, Axel gemacht.
Okay, kannst du dazu was sagen?
Nee, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber okay. In meinem Bereich ist es auch so. Also ich bin erstaunt, wie oft wir Hotline-Zuschriften kriegen, wie die Fehlermeldung lautete, ungefähr sowas.
Ja.
Ja, das ist natürlich Kokolores. Ich meine, zur Not kann man sie ja mit dem Smartphone abfotografieren. Also heute hat wirklich jeder ein Fotoapparat, im klassischen Sinne nicht, aber also irgendein Fotogerät in Reichweite.
Ja.
Und ich, also wenn man nicht weiß, wie ein Screenshot geht, also mir fällt das beim Android-Gerät auch immer wieder schwer. Ja? Mhm. Also man weiß es oft nicht genau, wie man das macht und wie man den dann abspeichert. In der Hektik auch. Aber wirklich Smartphone draufhalten, fotografieren oder filmen, dann hat man den Wortlaut. Und das ist wirklich wichtig, ja, dass man mit dem Wortlaut der Fehlermeldung auch googelt.
Hilft aber auch nicht immer.
Nein, das kann auch völlig in die Irre führen. Natürlich nichts von, also das ist doch klar, allgemeine Tipps zu irgendeinem PC helfen nie immer.
Ja.
Sondern man kann nur die häufigsten Ursachen beschreiben oder sagen, so kommt man weiter. Vorhin haben wir drüber gewitzelt noch, es ist ja so heiß hier, also in Hannover jetzt nicht, aber wir haben ja noch eine Meldung dazu gemacht und die Datenrettungsunternehmen sagen zum Beispiel, sie kriegen doppelt so viele Anfragen im Sommer. Ja, weil durch die Hitze, also zum Beispiel Platten, die jetzt Jahre gelaufen sind, na, die fallen natürlich am ehesten aus, wenn es noch heißer wird. Mhm. Und das zweite ist auch Blitzschlag, also Überspannung, dass irgendwie, das muss man dazu sagen, da ist oft gar nicht die Platte kaputt. Mhm. Vielleicht geht auch nur das Netzteil von der Platte, von der externen Platte nicht mehr oder das NAS hat sich, da ist die Elektronik kaputt, dann sind die Daten ja noch da, nutzt aber nichts, kommt nicht dran.
Ja.
Das heißt, der trivialste aller Tipps ist Backup. Ja, also das kann man immer nur wieder, immer wieder, es ist wirklich noch so, das ist immer noch eine der häufigsten Anfragen, ist, meine Daten sind weg. Und
also am besten immer, wenn man eine Platte kauft, gleich nochmal dieselbe kaufen, 1:1 Backup.
Ja, auch Daten, die man wirklich nur einmal hat, man sollte wirklich immer wieder drüber nachdenken, wie oft habe ich die gespeichert. Und damit lösen sich auch viele Probleme, verlieren damit ihre Dringlichkeit. Also wenn ich die Daten irgendwo nochmal habe und irgendeinen anderen PC kann ich ja weiterarbeiten, das ist natürlich eben, das haben wir auch manchmal, dass Leute sagen, ja, wie soll ich denn jetzt googeln, wenn mein PC nicht geht?
Ja, ja.
Da sind wir natürlich vielleicht betriebsblind mit unserem 30 Geräten.
Kindle, Tablets, genau. PCs, Laptops, ja.
Aber Mickey, so, ich habe den auch gelesen und ich dachte so, ah super, PC-Pannenhilfe, bringe ich jedem zu Hause mit, leg das den hin und sage, ihr müsst das lesen und da müsst ihr mal nachgucken. Und dann habe ich es durchgelesen, habe auch viele Sachen gefunden, wo ich selber gedacht habe, ah ja, eigentlich, da habe ich jetzt auch noch nicht so dran gedacht. Ne? Also das, weil du das Beispiel gesagt hast, mit dem, einfach beim Googlen, site:// support.microsoft.com.
Genau.
Einfach davor zu stellen.
Na klar, das einzuschränken auf eine
Seite. Weil man dann automatisch auf die Microsoft-Support-Seite kommt.
Genau, dann googelt der nämlich nur auf der Seite nach dem Fehler. Und da sind oft die Lösungen ja auch drauf. Sowas, was ich bei der Recherche ganz oft
benutze. Natürlich, wir benutzen es jeden Tag.
Ja.
Ne?
Ja, wenn ich bei Samsung kein Pressefoto finde für ein Gerät, dann mache ich halt Seite:// Samsung bekommen und so.
Ne? Oder wenn die Heise-Suchmaschine mal wieder zickt, dann macht man ja auch Seite:heise.de.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Aber ganz ehrlich, beim Suchen von Fehlern oder so, habe ich es immer nicht gemacht. Und dann denkst du, ja, aber du musst ja erst nochmal Axel aufschreiben.
Ja.
Das klingt dann so trivial und dann denkst du, das CT.
Genau.
Aber das sind viele solche Sachen, wo du denkst, ja, stimmt.
Klar.
Die Anfrage daneben finde ich auch wunderbar. Ich habe nichts gemacht. Windows verhält sich plötzlich irgendwie komisch.
Genau.
Doch ich habe nichts gemacht.
Ja.
Wirklich nicht.
Naja, man denkt nicht dran. Das Windows-Update tut halt Dinge. Ne? Und diese Wiederherstellungspunkte sind eine schlaue Erfindung.
Ja.
Und auch bei uns ist es natürlich so, wie soll man sagen, für uns ist ja im Alltagsbetrieb die einzelne Maschine im Grunde nicht so wichtig. Also das haben wir tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr geschafft, wirklich was ganz Entscheidendes kaputt zu machen. Natürlich, wenn das Testgerät, über das man jetzt schon den Artikel fest eingetragen hatte, verreckt, ist natürlich ärgerlich, ja. Aber so von den Daten her, man hat meistens eine Ausweichmaschine und aber man muss die Daten halt irgendwo haben, ja, und dieses, also zurück auf eine alte Treiberversion, ja, also gerade man hat einen neuen Treiber eingespielt und dann geht der doch anders oder das war doch irgendwas falsch oder bei dem Treiber einspielen ist was schiefgegangen, dann ist dieses zurück auf eine alte Version schon ganz praktisch. Jetzt hier aus eurem Bereich mobil ist mir gerade aufgefallen mit dem Notebook, was ich jetzt hier in der Redaktion vorbereitet habe, mit diesen blöden Optimus-Treibern, also für diese, wo die Intel-Grafik zusammen mit einer Nvidia-Grafik zum Beispiel drin ist oder AMD. Und da hast du ja nur die Herstellertreiber. Und ich, Depp, habe natürlich natürlich irgendein Nvidia-Treiber draufgenudelt und dann ging das gleich wieder nicht. Ne? Und dann, also da, also ich benutze es wirklich, es kommt relativ häufig vor bei Testgeräten, dass man sowas auch braucht, was man als normaler Besitzer natürlich vielleicht alle 3 Jahre mal, dann hat man es natürlich vergessen.
Ja, aber wenn es dann da ist, dann nervt es, wenn der Fehler da ist, ja. Okay, ja gut, also ihr habt es ja geteilt, den Artikel, ne? Es geht erst um Hardware, dann geht es um Windows und dann geht es um Browser und Internet.
Und,
ne?
Und E-Mail, genau.
Genau, also auch vielleicht die Reihenfolge, der man nachgehen sollte, wenn mal was ist.
Auch in dem Artikel, das fand ich sehr schön, ihr habt die Reihenfolge, was man, wo man zuerst guckt und als nächstes, also diesen Workflow, wo fange ich an? Und weil oft fängt man an der falschen Seite an.
Also ein Problem, was wir an der Hotline oft haben oder oft kann man ja nicht sagen, aber es kommt immer wieder vor, dass Leute meinen, das müsste jetzt das sein, weil man das zuletzt gehört hat. Ist sehr menschlich. Also man sucht da nach dem Fehler, wo man ihn hofft zu finden vielleicht, aber wo er gar nicht ist. Also da muss man erstmal rauskommen, dass man sich so klar macht, es gibt eine Menge Gründe, warum was schief geht.
Also ich denke, es ist eine schöne Fibel, falls mal wieder der Rechner brennt.
Was man ja keinem wünscht.
Also am besten einfach irgendwo unter einen Laptop legen oder sowas. Sehr detailliert und auch vielleicht für die Oma immer mal lesbar, falls man mal keine Lust hat,
rüberzufahren. Aber zu fahren auch wirklich für einen selber.
Ja, genau. Ja, genau. Also schaut rein, wenn ihr Lust habt. Viel zum Basteln, viel zum Fehlerbeheben im Test, im Heft. Achim hat ihr beide habt zusammen über den Kindle Paperwhite noch einen sehr detaillierten Online-Artikel auch geschrieben mit vielen Fotos. Vielleicht, Johannes, kannst du vielleicht auch noch mal kurz umschalten. Da steckt sehr, sehr, sehr viel Test-Know-how drin. Du hast da auch einen sehr exotischen Testaufbau immer irgendwo im Keller, Achim, ne?
Ja, wir haben immer das Problem, dass die Laufzeiten, kannst du nur messen, wenn man blättert. Also haben wir quasi einen Mechanical Turk heißt es ja so. Wir haben einfach eine Messvorrichtung, wo der einfach blättert. Da gibt es auch ein Video zu in dem Artikel, wie wir das machen.
Also wer sich nur mal,
lustig, auch für uns als Tester.
Wer sich nochmal für die Details und die technischen Hintergründe interessiert, findet das online auf unserer CT-Homepage, auch mit Video und Bildergalerie etc. etc. Danach weiß man, glaube ich, welchen Kindle man haben will und ob man einen haben möchte.
Das hoffe ich.
Genau. Gut. Falls es nicht der Fall ist, schreibt uns einfach nochmal. Da ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten immer über Twitter, YouTube und alle Kanäle eigentlich erreichbar.
Und für alle, die es nicht sehen, sondern hören, uplink@ct.de.
Genau, nochmal vorgelesen. Genau, und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, hat euch irgendwie entweder Spaß gemacht oder informiert oder sogar beides. Das wäre perfekt. Wir freuen uns immer über Kritik und Lob und was auch immer. Ihr seid da schon ziemlich engagiert über alle Kanäle. Und wir hören und sehen uns, ne?
Genau. Und immer schön Backups machen.
Genau. Oh, ja. Habt ihr jetzt das ganze Wochenende und die ganze Woche Zeit. Bis dann, ne? Ciao.
Ciao.